Also ich muss erstmal sagen, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich finde es super, dass ihr diese Veranstaltung organisiert. Auch wenn es eine kleine Szene ist, aber es ist halt einfach eine kleine Szene. Ich wüsste gar nicht viele andere Städte, wo das überhaupt funktionieren würde. Gut, außer Berlin vielleicht. Da sind auch viele Internetkünstler natürlich. Aber in Stuttgart ist ja auch eine ganz gute Keimzelle mit der Merz-Akademie und mit den Sachen, die der Johannes Auer organisiert. Und jetzt wollte ich euch einfach so ein bisschen erzählen über Arbeiten, die ich in den letzten Jahren gemacht habe. Kollaborationen mit Freunden, Freunden vom Free Art and Technology Lab. Das ist unsere Gruppe, unsere Künstlergruppe. Wir sind ca. 20 Leute. Wir sind, das ist unser hübsches Logo, wir sind ca. 20 Leute. Jeder hat einen ganz anderen Background. Und wir kennen uns eigentlich, weil wir uns auf so Medienkunstfestivals getroffen haben. Und irgendwie kam es dann so dazu, dass wir uns zusammengetan haben. Also der Evan Ross und James Powderly waren mit dem Graffiti Research Lab Projekt unterwegs. Und das war so die erste Keimzelle von FedLab. Und wir sind Leute überall verteilt in Europa, in den USA. Und wir haben eine E-Mail-Liste im Endeffekt, das ist das Wichtigste. Wir hatten am Anfang vor, wir wollten einen wirklichen Space haben, wir wollten einen Künstlerspace aufziehen und das hat aber alles nicht funktioniert. Dann ist der dann wieder dahin gezogen und der dort und dann hat es alles nicht funktioniert und dann sind wir für immer so eine Fake-Organisation eigentlich geblieben. Also wir existieren sozusagen nur im Internet. Das Free Art and Technology Lab, das ist dann nur ein virtuelles. Ich zeige ganz kurz hier ein Foto, das ist von 2010, von der Transmiale. Da bin ich, da ist der Aaron, Evan, Greg, Jamie, Jerry. Und hier sind wir mit unserem Fake Google Street View Car. Ich glaube, viele von euch haben es schon 20 Mal gesehen. deswegen glaube ich, werde ich euch jetzt das vielleicht ersparen. Aber auf jeden Fall ganz witziges Projekt, wo wir da auch... Von dem Timing her war es dann irgendwo genau richtig, dass es genau in die öffentliche Diskussion reinging und das dann größer wurde. Es war ein bisschen absurd auch, die Google Street View Sache im Allgemeinen. Viele Leute haben ihre Häuser verblurren lassen und irgendwie ein Jahr später hat es Microsoft gemacht und es hat keinen mehr interessiert. Wozu aber diese ganze Kritik geführt hat, auf jeden Fall von dem Google Street View, ist, dass dann rauskam, dass Google unabsichtlich irgendwie private Daten dann da noch mitgeschnitten hatte bei den WLANs, die das Google Street View Auto auch mit aufzeichnet. Und da gab es dann für die so ein bisschen, ich glaube, so eine kleine Strafe oder irgendwas. Also da wurde dann geforscht und dann kam da raus, dass da Google so ein kleines bisschen was Illegales gemacht hat. Ich zeige euch gerade noch weiter, das ist, das haben wir letztes Jahr gemacht, das ist das Google Self-Driving Car. Es ist kein echtes wieder, so wie das Google Street View Car. Wir haben nur so ein Auto genommen und haben es umgebaut und umgestaltet, damit es so aussieht. Da auf dem Dach ist so ein Rotor. Im Endeffekt sieht es genauso aus wie bei dem Original Self-Driving Car. Google fährt ja in Kalifornien schon seit einem Jahr oder zwei mit so Autos rum, die eben ganz ohne Fahrer funktionieren. Andere haben das auch. Und damit sind wir dann zu unserer Ausstellung in New York rumgefahren und auch vor dem Google-Gebäude und haben da so ein bisschen Schabernack gemacht. Und dieses Video würde ich jetzt euch ganz kurz mal zeigen. Eine Minute. All my players out there red spinners. That's just stop and let them kiss. Die Lautstärke spinnt gerade, okay. Ist auch egal, können wir ganz ohne Ton machen. Das ist der James, wie er gerade freihändig Auto fährt. Ja, ich mache jetzt den Ton ganz aus, das macht keinen Sinn. Der spinnt rum. Ja, und da war eben so die Idee, dass man halt einfach so ein paar Sketche macht und schaut, was passiert, vielleicht passiert irgendwas. Beim Google Street View Car in Berlin war das dann eine Viral Story im Endeffekt, weil wir hatten dann die Story, verpflanzt. Ich mache mal kurz auf Pause. Wir hatten dann die Story geseedet über Twitter, dass wir ein Google Street View Auto mit dem GPS-Tracker verwanzt haben. Und jetzt kann man das Auto sehen, wie es in der Stadt rumfährt und kann dann hinlaufen und die Hosen runterlassen oder so. Das haben die Leute wirklich gemacht. Also wir haben sie nicht dazu aufgefordert, aber die haben es wirklich getan. Das haben wir dann auch in dem Video. Und bei dem hier, das ist sozusagen einfach der Teil 2, da haben wir dann dieses Self-Driving Auto, was aber natürlich ein ganz anderer Diskurs eigentlich ist. Und im Endeffekt gab es da dann auch schon, Social Media gab es schon einige Sachen, aber es wurde dann jetzt nicht so die Megastory. Gut, Gawker.com hat darüber geschrieben, das ist diese Gossip-Seite in New York. Aber ja. Das war so hier. Das war natürlich dann gestaged, aber das war so die Absicht, dass dann diese Reaktionen dann kommen, dass dann Leute sagen, oh mein Gott, ich habe gesehen, wie das Google-Auto jemanden fast umgebracht hätte. Und da wollten wir ein bisschen so rein in die Ecke. Noch ganz kurz ein anderes cooles Projekt, das ist der Evan, das ist die TED Stage. Das ist, glaube ich, also so eine in den USA so eine Veranstaltungsserie, das kennen viele sicherlich, wo die stellen diese Videos ins Internet von diesen großen Bühnen, wo die ganz tollen Menschen was erzählen. Und es passt eigentlich auch ganz gut zu Free Art and Technology Lab, dass wir manchmal einfach so dieses Branding uns einfach zu eigen machen und dann auch ein bisschen ins Absurdum führen. Und hier ist einfach dieses TED-Branding und das ist jetzt aber kein echtes TED, sondern es ist einfach nur geklautes Branding und dann ist es auch Teil der Show und dann können die Leute hingehen und sich dabei filmen, wie sie jetzt hier so einen Talk machen und rumposen mit dem super Branding und jeder denkt dann, die werden total super populär. Ja, hier ist ein Foto, das ist der Michael hier gerade, der steht ja gerade mit dem Drucker, aber dieses Projekt, da erzähle ich gleich darüber. Hier ist noch ein Foto mit Arams Ecke. So, genau, so viel zu FatLab. Also ihr könnt da 5x11.at ist die Webseite von FatLab. Ja, dann, ich habe mir gedacht, ich erzähle jetzt mal so ein paar besonders interessante Projekte in der Reihenfolge, wie sie entstanden sind. Und zwar war das hier eigentlich so ziemlich das Erste, was ich gemacht habe in der Richtung. Also in diese Richtung von, man macht interessante Sachen im Internet oder witzige Sachen im Internet. Und das muss jetzt aber nicht kommerziell sein, sondern es kann auch einfach irgendwie so was Gesellschaftliches sein, so ein Kommentar oder so ein Experiment. Und darauf bin ich eben gekommen an der Merz-Akademie, als ich dann bei Ulia studiert habe und bei Dragan, die zwei, die später kommen. Da war das hier das erste Projekt, das habe ich im zweiten Semester gemacht. Und zwar war damals Facebook gerade am Kommen, StudiVZ auch, Facebook war aber dann in den USA halt erst. Also in Europa war es noch nicht verbreitet, das war 2006. Da war aber in Deutschland so ein Klon StudiVZ, war total populär, die hatten ein paar Millionen Leute und das war so das erste große Social Network in Deutschland, was irgendwie viele Millionen User bekommen hat. Und die waren dann aber doch sehr kontrovers, sie haben viel komische Sachen gemacht. So sah die Webseite aus und mittlerweile ist es ja jetzt alles Geschichte. Das ist auch ganz wichtig, wenn man so Sachen im Internet macht, dass man immer dokumentiert, immer viele Screenshots macht und Videos, weil das alles nach einem Jahr oder so schon wieder weg ist. So ja, wie bei Performance-Kunst, irgendeine Aktion, die auf der Straße passiert, das ist halt in dem Moment und dann ist es vorbei. Aber man kann es eigentlich nur konservieren, wenn man es immer schön dokumentiert. Das sind jetzt wirklich die Slides von 2007 auch. Wir haben dann so ein Profil angelegt, einfach so ein Roboter und der hat da irgendwie so komische Sachen gesagt und haben dann ein Programm gebaut, was im StudiVZ die ganzen Profilseiten der Studenten automatisch abruft und abspeichert und auswertet. Und dann mit dem Profil von diesem weirden Roboter dann rumgeht im Netzwerk und automatisch Sachen postet auf denen ihrer Wall. Und Kruscheln war da so ein Ding. Und dann haben wir gedacht, das ist ja witzig, aber wir haben jetzt so viele Daten. Also wir haben von 10.000 Studenten dann die Daten gespeichert. Und haben gedacht, jetzt müssen wir irgendwas mit den Daten machen. Ah, okay, die haben angegeben Beziehungsstatus. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir ein Loveboard als nächstes und haben dann versucht, so ein bisschen so ein Dating-Network draus zu machen aus dem StudiVZ. Und das hatte dann auch ganz interessante Ergebnisse. Also die einen fanden es witzig und die anderen waren komplett, die anderen fanden es komplett strange. Kümmere dich um deine eigene Scheiße. Was man dazu sagen muss, diese Sachen, die Profile waren alle komplett öffentlich. Das hat damals noch keiner so wirklich geschnallt, was das bedeutet. Und das war so ein bisschen, da sind wir so ein bisschen drauf eingegangen. Die haben dann noch irgendwie ihre AGBs geändert wegen uns. Und dann haben wir das noch schön dokumentiert in so einem, auf so einer ganz romantischen Webseite, wo die verkuppelten Paare dann alle aufgelistet wurden. Und das ist jetzt alles schon wieder so lange her. Ja. Die Namen waren dann noch mit drin, das war dann in der Google-Suche, waren dann die ganzen Namen von den Leuten, die haben wir dann entfernt. Das war, muss ich auch sagen, mit dem Dragan zusammen und mit dem Bert Schutzbach. Der war auch auf der Märzakademie Student und das bei dem Projekt hat der, haben wir mit dem Dragan zusammen gemacht. Genau, und dann, das geht ganz schnell. Dann habe ich als Schüler von der Olia, die sich eben schon so lange mit dem Internet beschäftigt, dass es schon wieder, dass diese ganzen Sachen jetzt schon wieder cool sind, natürlich, diese ganzen animierten GIFs und so, die von den frühen Tagen, vom frühen Anfang des Internets. Und das war dann auch so meine Inspiration. Ich habe dann irgendwann festgestellt, aha, so Webseiten, die kann man ja verändern, weil die sind ja basierend auf offenen Technologien. Das sind HTML-Dokumente, die kann man mit JavaScript, kann man die manipulieren. Und dann habe ich mir gedacht, ah, das ist ja interessant, was mache ich denn? Ich würde gerne so das Design von Seiten umändern. Und das war dann so die Kombination. Ich habe das Design von Webseiten dann verändert mit einem Programm, damit Webseiten so aussehen wie 90er-Jahre-Style. Und da gibt es dann noch ganz viele andere Screenshots. Ich glaube, die, wo hier sind, ah, doch, der geht auch. Der ist dann ganz crazy, noch mit kleinem versteckte Hommage an Corey Archangel drin hier. Aber zum Beispiel YouTube sieht dann so aus und das bewegt sich dann alles mit animierten GIFs. Das sind jetzt nur Screenshots, ich installiere das Programm nicht. Ja, wie das dann funktioniert, ist, dass es, dieses Programm ist JavaScript und JavaScript verändert, mit JavaScript kann man eine Webseite verändern, also so dynamisch. Und kann sagen, hier Hintergrundfarbe machen wir jetzt pink von dieser Seite und dann ist das so. Und das passiert dann auf dem Computer von mir, auf meinem Computer. Ich kann das Programm natürlich dann auch an andere weitergeben, dann funktioniert es bei denen auch so. Und so habe ich dann dieses Programm gemacht, das Time Machine Programm. Und das hat man sich einfach installiert, aktiviert und dann sah das ganze Internet so aus. Das Programm ist noch im Internet, aber da ist auch wieder so, wie mit anderer Internetkunst auch, das Internet verändert sich so schnell, dass man diese Projekte nicht für immer instand halten kann. Also es würde sehr viel Zeit in Anspruch nehmen und auch bei der Time Machine, glaube ich, dass es nicht mehr wirklich funktioniert jetzt. Da gibt es dann aber eben die Screenshots und Videos davon, wo man es dann noch sieht. Aber technisch ist es immer noch, auf jeden Fall immer noch so da. Zeige ich mal das hier. Das ist ein Projekt, das heißt China Channel. Das war dann wurde es mal, gab es mal ein ernsteres Thema. Und zwar habe ich das zusammen gemacht mit dem Aram Bartol und mit dem Evan Roth. Der Aram wohnt in Berlin, der Evan wohnt mittlerweile in Paris, hat damals in Hongkong gewohnt. Und wir hatten dann dort die Möglichkeit, bei einer Ausstellung mitzumachen. Und das war dann die Idee. Das ist jetzt die Galerieinstallation. Da sind zwei Computer, aber verbunden mit derselben Maus und mit demselben Keyboard. Und das heißt, was man macht, passiert synchron. Also Mauszeiger bewegt sich nach rechts, es funktioniert so synchron. Dann ist jetzt aber so, dass der rechte Computer hat eben das Projekt China Channel installiert. Und das Projekt China Channel reroutet den Internet-Traffic von dem Computer, wo es installiert ist, durch China. Was zur Folge hat, dass es eben durch die Zensur durchgeht. Und das heißt, ich kann mir das einfach installieren, jetzt hier in Stuttgart auf meinem Computer und dann gebe ich mal irgendwas ein und mal gucken, was passiert. Und oft passiert dann nämlich gar nichts oder beziehungsweise die Seite wird dann einfach nicht angezeigt oder die Internetverbindung wird unterbrochen. Das kommt mal, das sehen wir gerade mal an. Also hier Connection Interrupted, so sieht es dann ganz oft aus. Und ich kann natürlich nicht Chinesisch schreiben, das ist nochmal ein Unterschied, aber das war dann auch eine ganz gute Story, so wo die Medien dann auch eingegangen sind und dann gab es auch eine ganz gute Diskussion. Und das schönste Feedback war natürlich, dass Leute aus China sagen, hey, ich finde es super, dass ihr da so Aufmerksamkeit drauf bringt, das sollten viel mehr Leute wissen, was hier passiert und mit der Internetzensur ist es nämlich nicht so witzig. Andere Leute haben sich total darüber aufgeregt, wie könnt ihr nur hier, das waren dann so pro, naja. Und, aber es ist dann wirklich so, wenn man dann Wikipedia eingibt, dann ist es halt gesperrt zum Beispiel, oder es ist nicht gesperrt, aber dann gibt man ein Freedom of Speech und dann ist es wieder gesperrt, dann geht die Internetverbindung nicht mehr. Wie das übrigens technisch funktioniert, ist, dass man ein Proxy-Server anwählt. Also Proxy-Server ist einfach ein Computer, der am Internet hängt, der steht in China und die gibt es auf der ganzen Welt und die sagen, ja, dem der Computer gehört, der sagt dann, ja, ihr dürft den benutzen für Internet-Surfen und so geben die den frei. Und wenn man diese IP-Adresse von so einem Computer gefunden hat, da gibt es ganz viele Listen im Internet, dann kann man sich einfach über den verbinden. Und da haben wir eine Liste zusammengestellt von diesen IP-Adressen und haben die in das Programm eingebaut. Und wenn man es dann aktiviert, dann wird man über diese Listen verbunden und surft dann über China. Es ist natürlich eigentlich doof, dass man absichtlich sich der Zensur da unterwirft, aber es ist halt interessant, weil man hört immer viel, aber mit dem Projekt kann man sozusagen selber austesten. Andersrum hat es natürlich viel mehr Sinn, dass Leute sich mit über Deutschland über deutsche Server zum Beispiel verbinden, damit sie das nicht abkriegen, die Zensur. Genau, das war das China Channel. Und das war dann eben auch technisch ein Firefox-Add-on. Könnte man jetzt auch für Chrome schreiben. Da gab es, glaube ich, noch kein Chrome. Da gab es noch keins, kein Google Chrome. Aber das ist dasselbe. Im Endeffekt ist das JavaScript, was die Webseite manipuliert. Man packt es in so einen Container und verschenkt es dann an andere und guckt, was passiert. Guckt, ob es vielleicht noch eine gute Story irgendwie gibt oder guckt, dass man irgendwie halt auch was Gutes verändern kann, was Gutes bewirken kann. Also das ist oft so mit drin bei den Projekten. Es gibt auch Projekte, die sind dann viral, aber die bringen dann auch nichts. Also nur so zum Selbstzweck. Ich finde es persönlich immer am schönsten, wenn man damit halt irgendwie so ein bisschen was vielleicht bewegen kann. Dann direkt nach dem China Channel. Da habe ich dann, war ich immer noch an der Märzakademie und habe dann ein Austauschsemester gemacht, war ich in Rotterdam und da war der Florian Kramer, den kennt manche vielleicht, der war da der Leiter von diesem Institut, Pierre-Zwart-Institut. Heute ist es nicht mehr, macht was anderes. Und dann habe ich sozusagen unter Florian Kramer an einem Projekt gearbeitet und da zeige ich euch jetzt am besten das Video und ich hoffe, dass jetzt. Ja, kein Ton ist egal. Ich mache nur Fullscreen und ich laber. Das ist jetzt das Screencast von dem Pirates of the Amazon Programm. Und da wird jetzt so gezeigt, okay, das musst du machen. Du musst jetzt hier das Mutant installieren und dann musst du das Programm installieren und dann kannst du loslegen. So, das zeige ich da gerade. Genau, das ist die Webseite von dem Programm. Was es genau macht, seht ihr in 10 Sekunden. Jetzt muss der Browser neu gestartet werden und dann ist das schon installiert. Und jetzt ist es fertig installiert. Jetzt kann man auf Amazon.de gehen oder Amazon.com oder wie auch immer auf die Amazon-Seite, dieser Online-Shopping-Seite. Und jetzt kann man was eingeben und geht dann so drauf, navigiert dann über das tolle Interface mit den Empfehlungen und so, kann man dann... hier, Kraftwerk habe ich mir ausgesucht, total cool. Und dann kommt dieses Download for free und ich mache mal ganz kurz auf Pause. Und zwar, das ist das, was das Programm macht. Ja. Das Programm fügt diesen Download-Button bei Amazon hinzu. Und der Download-Button funktioniert und der funktioniert eigentlich auch heute noch, weil es hat sich technisch überhaupt gar nichts geändert. Und wie es funktioniert, ist, dass wenn man eben so ein Torrent-Programm installiert hat, was ich heute keinem mehr empfehlen würde in Deutschland, Aber angenommen, man ist in einem anderen Land, dann installiert man sich dieses Torrent-Programm und das Pirates of the Amazon-Programm connectet dann die Torrent-Seite Pirate Bay mit Amazon und verbindet die zwei Seiten einfach. Also einmal die Seite, wo es alles umsonst gibt und dann die andere Seite, wo man alles kaufen kann. Und dann ist es die ultimative Kombination hier. Und dann lasst es wieder weiterlaufen und es funktioniert wirklich. Also alles, was digital erhältlich ist, im Prinzip kann man sich dann direkt ganz praktisch über die Amazon-Seite runterladen. Muss man dann nur noch OK drücken und dann hat man das dann eine halbe Stunde später oder so runtergeladen. Da muss ich ja auch sagen, das war 2008 das Projekt und heute ist es ja so, es gibt jetzt Amazon Prime und Amazon was weiß ich. Man kann die Sachen mittlerweile streamen, die Filme, man kann die Musik mittlerweile streamen. Das ist ja ein riesiger Fortschritt. Also 2008 war das alles kommerziell alles noch nicht da, aber die Szene hat es natürlich schon gemacht. Und jetzt ist es vielleicht nicht mehr ganz so interessant, aber glaube ich immer noch interessant. Aber 2008 war es auf jeden Fall nicht möglich, also nicht wirklich möglich, die Sachen direkt anzuhören, aber also nur auf dem illegalen Weg, was so eine Sache ist in der Industrie, die sind immer noch ein paar Jahre hinterher. Ja, und dann gebe ich hier noch ein paar andere Sachen zum Spaß ein. Eine Gitarre, der Timo, mit dem ich das Projekt gemacht habe, der hat gern Gitarre gespielt, dann haben wir eine Gitarre eingegeben und dann wird natürlich das total toll erkannt vom Programm und wird gesagt, nee, das kann man nicht downloaden, das geht nicht. Und dann das Tollste, was uns eingefallen ist, war dann, oder das Teuerste, was uns eingefallen ist, war dann die Adobe Creative Suite 4 für $2,469 und da ging es dann ein bisschen und dann kommt der Button und dann kann man da draufklicken und dann kann man sich das runterladen. Und dieses Projekt war dann, das hat da auf jeden Fall einen Nerv getroffen, also das war dann ein bisschen viel. Also es war ein bisschen mehr, als wir auch gedacht haben. Also wir hatten schon gedacht, okay, doch, das ist ein interessantes Ding so, das bringt viel Zündstoff und Diskussionsgrundlagen und sonst was. Aber es ging dann total ab und es war auch gut, dass wir da erstmal anonym geblieben sind. Und da war es dann, wir stellen das Ding ins Internet und zwei Tage später schreibt ein Editor von der New York Times und sagt, er will uns interviewen. So, fuck. Und also nicht, das war nicht der einzigste, ja, noch ganz viele andere, aber ich meine nur so von der Größenlage her, das Ding war auf einmal auf der ganzen Welt, war das so total interessant, viele wollten darüber schreiben, also eben Wired Magazine hatte da uns da auch interviewt und wir haben sondern mit falschen Namen die Interviews gemacht. Das war dann auch alles ganz gut so, weil da gab es auch ziemlich viel Hate, das ist ja im Internet, wenn irgendwas passiert, gibt es dann, heute nennt man das dann Shitstorm. Das war kein Shitstorm, aber viel Hate. Ich kann auch mal kurz zwei, drei Screenshots zeigen. Also viele Leute waren dann einfach nicht einverstanden mit der Idee, dass man sich was umsonst im Internet runterlädt. Und naja, das kann man natürlich auch verstehen, dass es ja bei manchen Leuten die Existenz so funktioniert, dass die DVDs verkaufen. Also es waren wirklich fucking stupid, especially with the amazing price cuts Amazon gives its customers. Also es waren wirklich Leute, die waren total, ganz viele waren böse, da war noch die Webseite digg.com. Das war so, bevor es den Facebook-Like-Button gab, gab es die Dick-Buttons und die, da wurden wir dann hochgedickt und waren auf der Frontpage und dann gab es da irgendwie 3000 Kommentare und da waren echt die schlimmsten Sachen dabei. Und also die haben so gesagt, die Leute gehören ins Gefängnis, die dieses Programm gemacht haben. Und dann bei Slashdot, die coole Seite, die es immer noch gibt für die richtigen Nerds. Before it was taken down, I managed to download a pair of wool slippers, a Brompton folding bike and a sweet KitchenAid stand mixer. Thanks, Pirate Bay. Also die bei Slashdot, die haben es halt gecheckt, den Witz irgendwie. Also die haben es nicht so brutal genommen. Genau, das ist die Webseite, als Dokumentation existiert sie noch, piratesoftheamazon.com. Und der Jaromil und der Florian Kramer haben uns dabei geholfen. Das war auch gleichzeitig eine Residency in dem Modern Media Lab. Ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, aber die gehören zu Warm, wenn ihr mal nach Rotterdam geht, die sind sehr cool. Und das war das Pirates of the Amazon Projekt. Das ging dann ziemlich rund für ein paar Wochen. Und Ich war dann ziemlich fertig mit den Nerven, muss ich auch sagen. Das Projekt, das hat schon echt eingeschlagen. Nach 3 Tagen kam dann ein Brief vom Amazon-Anwalt und dann noch von irgendeinem anderen Anwalt, vom Hoster der Anwalt. Und wir hatten es extra in Holland gehostet, weil wir gedacht haben, das Hosting wäre dort irgendwie, da kann man sich mehr erlauben. Und das war dann ein Riesending. Und im Endeffekt glaube ich auch, das Projekt war nach einer Woche wieder offline. Hat aber große Kreise gezogen und ja, ist viel, viel drumherum passiert. Und ja, jetzt bin ich am Überlegen, genau, das geht ganz schnell. Das habe ich ganz schnell erzählt, das Projekt. Das habe ich dann abgegeben als Teil meiner Diplomarbeit an der Merz-Akademie. Das ist der Webmarker. Das Projekt ist noch nie so richtig über den, sag ich mal, Alpha-Status ist es nie hinausgekommen, weil ich dann einfach keine Zeit hatte oder kein Funding hatte, wie auch immer. Es funktioniert und also was es macht, man installiert sich ein Programm, kann im Internet surfen und findet auf irgendeiner Seite auf einmal einen Tag, so wie auf der Straße, wie an so einer Wand, wie so eine verschmierte Wand. Und eben dieses Programm ermöglicht einem, man drückt auf so einen Knopf und dann kommt da so eine Palette, dann kann man die Pinselstärke auswählen und eine von 4 Farben und dann kann man jetzt auf google.de was draufschreiben und das bleibt dann da. Und nicht nur für mich, sondern für alle anderen auch, die das Programm installieren. Also jeder, der sich das installiert, webmarker.me, das ist auch noch da und das funktioniert noch so ein bisschen. Da sind halt jetzt schon wieder einige Bugs drin, weil das ist jetzt auch schon 4 Jahre alt. Wenn man es jetzt installiert, kann man dann rumsurfen und findet dann auf allen möglichen Seiten dann auf einmal ein Graffiti. Und ich finde es immer wieder witzig, weil manchmal für Präsentationen installiere das und mache es wieder weg. Und dann am nächsten Tag gehe ich ins Internet und bin ich auf irgendeiner Seite und auf einmal steht dann irgendwie was Besonderes, so irgendwie I love you oder irgend sowas. Und ich denke so, what the fuck? Und habe ja ganz vergessen, ich habe das Programm noch aktiviert. Und das ist eigentlich ganz schön, dass man eben, das finde ich eigentlich das Schönste daran, dass man im Internet rumsurft und es dann wieder vergisst und dann auf einmal auf irgendwas stößt, was irgendjemand anders auf irgendeiner Webseite hinterlassen hat. Das Projekt wurde nie viral, wir haben das nie gepusht. Im Prinzip habe ich das auf meiner persönlichen Seite gehabt und habe das als Diplomarbeit gemacht und es war dann so der fertige Prototyp und dann hätte man es dann noch so als großes Produkt aufziehen müssen, aber so als Produkt, das irgendwie 1 Million Menschen benutzen, dafür war es nie perfekt genug. Also da hätte man noch viel Zeit rein investieren müssen, weil es dann doch ziemlich komplex dann ist, obwohl es so einfach aussieht. Ja. Und dann habe ich eigentlich jetzt noch 2 Projekte, die ich euch kurz zeigen will. Und zwar einmal wurde ich dann eingeladen von Galerien, von Festivals, so, hey Tobi, komm doch vorbei, lass du irgendwas Interaktives machen, irgendwie einen Workshop mit den Leuten, dein Zeug, dann zeigst du es denen ein bisschen und dann könnt ihr irgendwie was zusammen machen. Und ich sage, okay, cool, mache ich gerne. Und dann habe ich ab 2009 habe ich angefangen, Workshops zu machen, wo ich Leuten gezeigt habe, wie man Webseiten manipuliert. Und dann ist mir in meinen Workshops aufgefallen, dass jeder Zweite fragt, oh, kann man das auch mit Facebook machen? Und dann habe ich dann irgendwann aufgegeben und habe gesagt, okay, dann machen wir es halt jetzt mit Facebook. Und habe ich sozusagen das Theme von meinen Hacking-Workshops dann einfach Facebook Resistance obendrauf gesteckt. Und Facebook Resistance ist natürlich dann auch ein krasser Name und das hat dann auch dementsprechend dann auch eingeschlagen und dann haben wir 2011 den ersten Workshop gemacht, Transmediale. Ich glaube, ich habe jetzt noch so 3-4 Bilder. Ja, das ist jetzt einfach so ein Foto von den Leuten. Ich hatte erst gedacht, so, wir machen 10 Leute und dann waren es deutlich über 30 und dann mussten wir den Workshop zumachen und war ganz cool. Und dann habe ich mit denen einen halben Tag lang im Endeffekt Ideen und Konzepte erarbeitet, was man da verändern kann. Aber nicht nur, viele Leute sind dann so, man könnte doch so und so machen, dann würde es doch besser funktionieren. Ja, nee, das interessiert mich dann eher weniger, sondern was mich dann eher interessiert hat bei diesen Workshops bisher, ist dann, dass man vielleicht eine subversivere Idee hat, so dass man das Netzwerk auf den Kopf stellt, wie eben dieses Pirates of the Amazon, wo man dann einfach die komplette Amazon-Seite auf den Kopf stellt, weil man die Daten anders verknüpft. Und das ist eigentlich auch so meine Absicht dann bei den Facebook Resistance Workshops, dass da wirklich was, ein bisschen was Interessanteres rauskommt, zumindest was Lustiges. Aber ich will ja Facebook nicht helfen, jetzt ihre Seite unbedingt besser zu machen. Und dann ist auch so ein bisschen der Gedanke bei diesen Workshops, dass zu der Zeit war gerade die Diaspora wurde da gerade so ein bisschen hochgelobt, weil die eben den Ansatz hatten, wir wollen das neue Social Network sein und wir machen das richtig, wir wollen dezentralisiert sein und Open Source und wir sind ganz toll. Aber leider ist es halt so, dass sowas nur mich vielleicht interessiert und andere Nerds, aber so der normale Mensch interessiert sich für sowas eher nicht. Und dann ist Diaspora hat dann auch nie funktioniert. Aber Diaspora wäre der, war der radikalere Ansatz. Der Ansatz von dem Facebook Resistance ist, dass man sagt, okay, Facebook ist etabliert, da können wir nichts dagegen machen. Und wir gucken einfach, was wir an dem System verändern können. Wo kann man mit kleinen Hacks dieses System vielleicht auf den Kopf stellen? Und ich mal gucken, ob ich da irgendwelche Beispiele habe. Das ist übrigens ganz, finde ich ganz witzig. Also das Gender Slider überhaupt schon als Idee finde ich ganz witzig. Und aber auch diese Feststellung, dass man bei Facebook bis dato nur sagen konnte Male, Female. Und das war so eine Sache, dass man so sagt, ja, wir müssen hier in dieses Kostüm reinpassen. Manche Leute sehen sich vielleicht nicht so. Und ich glaube, vor ein paar Monaten hat Facebook das jetzt auch geändert sogar. Und da gibt es jetzt, glaube ich, 7 verschiedene Sachen, die man sagen kann. Und ja, also die Sachen werden dann auch ein bisschen Realität. Das hier ist auch so eine Idee, dass man, es war auch so eine Idee, von schon mehrere Leute hatten, dass es halt nicht nur den Like-Button gibt, sondern sowieso den Dislike-Button, den wir ja eh nicht kriegen. Aber dann könnten es ja auch ganz andere Buttons sein, ganz viele verschiedene. Und in die Richtung ist ja Facebook irgendwie auch mal gegangen, aber ich weiß nicht, was daraus geworden ist. Es hat mal gehießen, dass es dann mehrere verschiedene Likes und so gibt, aber irgendwie ist da nichts draus geworden. Aber auf jeden Fall auch so ein anderer Gedanke aus diesem Workshop. Eben und grundsätzlich, dass man halt denkt, ja okay, irgendwie ist es halt total todlangweilig, wenn alle Leute genau dieselbe Webseite haben. Im Prinzip ist das ja die Homepage, was 1998 die Leute sich auf GeoCities gemacht haben, haben sie sich dann auf Facebook gemacht. Und was ich halt generell schade finde, ist, dass bei GeoCities zum Beispiel, da wurde man ja noch gefördert, dass man in den Code reingeht, dass man was mit dem Baukasten zusammen macht und dass man dann in den Code reingeht und dann in dem Code so kleine Details ändert, so ein bisschen rumhackt und dann hat man ein tolles Ergebnis und freut sich und denkt, cool, ich bin Programmierer. Und das ist so bin ich zumindest ins Programmieren reingekommen, auch wenn ich jetzt kein Hardcore-Programmierer bin, aber das fällt heute zum Beispiel bei Facebook, dass die Kids, es interessiert doch keinen Mensch mehr, wie sowas überhaupt funktioniert und man wird auch gar nicht, man kann es auch gar nicht bearbeiten, das ist halt schade. Und so, das ist die Thematik von diesem Facebook Resistance Workshop. Und dann, klar, visuell, das ist natürlich am einfachsten, dass man halt visuell was verändert und dann zeige ich dann in dem Workshop, wie man mit Firebug dann Zeug verändert oder wie man dann die ersten kleinen Scripts schreibt, damit dann alles, damit man irgendwie alles komplett manipulieren kann, was da so passiert auf Facebook. Ich glaube, ein Projekt habe ich jetzt noch und zwar das Projekt, was Johannes ganz am Anfang schon mal angesprochen hatte. Und erzähle ich euch jetzt einfach mal hier so diese Story von dem Projekt, wie es dazu kam. Also ich habe dieses Facebook Resistance gemacht. Das war eben 2011 und dann bin ich kurz darauf, war ich in Kanada, bin mit dem Auto über die Grenze gefahren und dann war der amerikanische Grenzbeamte, saß dann auch so ähnlich da mit dem Laptop oder mit dem Computer und sagte mir, Ihr Name bei Facebook bitte. Und er hat mich nicht nach meinem Ausweis gefragt, er wollte meinen Facebook-Namen. Und das war dann so ein bisschen für mich so ein bisschen schockierend, so, also, what? Und dann er so, nee, just kidding. Also er hatte nur einen Spaß gemacht, er war ein ganz witziger. Aber das war halt der Punkt, wo dann halt die Idee kam, wo ich mir dann gedacht habe, oh Gott, der hat voll recht, ja, die ganzen Daten, die da so stehen auf meiner Facebook-Seite, das sagt ihm ja 1000-mal mehr über mich, wie jetzt mein Ausweis, wo irgendwie 5 Stempel drin sind und mein Geburtsdatum steht. Und da ist mir dann eben die Idee gekommen, zu diesem Ausweis, zu diesem Facebook Identity Card. Ich hatte die Idee ganz lange im Kopf und habe irgendwie ein halbes Jahr lang irgendwie meinen Leuten, Freunden erzählt, hey, irgendwie so eine Facebook-ID-Karte will ich gerne machen. Und so, ja, mach doch, ja, okay. Und dann habe ich es irgendwann gemacht. Dann habe ich mir den Kartendrucker gekauft, der da hinten steht und gerade rumzickt. Und habe dieses Bild gemacht und habe das ins Internet gestellt und habe ein Event organisiert in Berlin, eine Performance, und habe dieses Bild mit dem Announcement eine Woche vor dem Event ins Internet gestellt und habe da eben gesagt, ja, hier nächste Woche am Freitag kommt nach Berlin in die Supermarktgalerie und dann könnt ihr euren Facebook-Ausweis abholen. Und eben mit diesem Bild. Und das auch nochmal hier, so wie mein Ausweis aussieht. Ja, der Hintergrund ist einmal dieses Erlebnis, aber dann finde ich es halt auch ganz wichtig, dass man darüber spricht, dass man also guckt, dass die Leute so ein bisschen mal drüber nachdenken, was da eigentlich passiert mit der Facebook-Identität. Also bei Spotify zum Beispiel, mein Lieblingsmusik-Streaming-Service, da ist es fast unmöglich oder relativ schwer, dass man sich da überhaupt anmeldet ohne Facebook. Oder es geht noch nicht mal, ich weiß es nicht. Also die zwingen dich, deine Daten von Facebook, komplett alle Daten ihnen zu geben, sonst darfst du keine Musik hören. Und das ist halt so ein Extrembeispiel, in die Richtung geht's aber. Und das ist eben mit dieser Facebook-Identität, und darauf mache ich eben mit diesem Facebook-Ausweis aufmerksam, dass damit die Leute merken, Moment mal, im Internet ist ja Facebook eigentlich hier so diese Regierung, ja, Facebook macht ja die Ausweise. Und wenn du keinen Facebook-Account hast oder wenn die deinen gelöscht haben, weil du gegen ihre Regeln verstoßen hast oder wenn du da nicht mitmachen willst, dann darfst du halt auch zum Beispiel keine Musik hören bei Spotify. Dann gibt es noch andere, Google macht das ja auch mit diesen Online-Sign-Ins und Twitter macht das auch, aber Facebook ist da schon das Hauptding. Dann habe ich es eben ins Internet gestellt, eine Woche vor dem Event, und dann, das war dann so zwei Tage später. Jetzt kommt der Facebook-Perso. Das war auch auf der Startseite von Bild.de. Und dann hatte mir das jemand gesagt, relativ schnell. Und dann hatten die noch die Facebook-Event-Seite verlinkt. Und ich habe gedacht, oh Gott, jetzt wird es so eine klassische Facebook-Party, wie man im Fernsehen hört, wo dann 1 Million Leute kommen. Und dann habe ich die Facebook-Event-Seite dann auf unsichtbar gestellt, weil ich dann ehrlich gesagt wirklich Angst hatte, dass die Galerie platzt. Und ich hatte Angst, dass der Drucker nicht funktioniert. Weil der Drucker ist wirklich sehr empfindlich. Und der Drucker hat funktioniert. Und ich habe knapp 200 Ausweise an dem Abend ausgestellt mit der Nadine zusammen, mit der Sonja zusammen. Dann habe ich eben so einen Generator. Und mit dem Generator werden die öffentlich zugänglichen Informationen gesammelt und auf die Karte gepresst. Also das ist Profilbild, Name, die Local Setting, also Deutsch, Englisch und so weiter und so fort. Und dann war das denn die Performance. Und der Drucker hat funktioniert. Und die Leute kamen und es war super. Und wir hatten da auch viel Medienaufmerksamkeit. Und es war echt war eine coole Sache. So. Und ich glaube, wir haben da auch so ein bisschen Aufmerksamkeit, also so ein bisschen was bewegt, glaube ich. Dass die Leute so ein bisschen drüber nachdenken vielleicht. Oder ein bisschen mehr drüber nachdenken. Wenn sie das nächste Mal im Internet irgendwo anmelden mit ihrem Facebook-Account. Das ist die Nadine, wie sie gerade die Karten ausdruckt im Hintergrund. Also das ist das perfekte Setup hier. Im Hintergrund hängt das Bild von Mark Zuckerberg, so Ölgemälde-Style. Und dann noch so ein schöner Blumentopf. Das soll so ein richtiges Büro sein. Und hier der erste Glückliche, der seinen Ausweis dann hatte. Und hier nochmal die Schlange, ganz vorne steht der Joachim Stein. Den kennen manche. Und als die Leute dann ihre Ausweise hatten, haben viele gesagt, okay, und jetzt, was machen wir jetzt damit oder wo geht's hin? Und eine wirklich meiner Lieblingsantworten war dann immer so, ja, ich könnte mir vorstellen, da steht einer mit einem Handy an der Tür bei einer Party oder bei einer Veranstaltung und checkt die Identität der Leute und lässt sie zum Beispiel nicht rein, wenn sie weniger als 400 Freunde haben. Weil dann sind sie ja sozial nicht, sie sind ja nicht so cool und dann, das ist so wie einen abzulehnen, weil die Schuhe nicht sauber sind. So. Also absurd natürlich, aber genau so könnte man dann auch sagen, ja, du hast weniger als 400 Freunde, kommst hier nicht rein. Und genau das ist dann eigentlich passiert, also jetzt nicht mit den Freunden, aber dass Facebook wirklich als von den Türstehern gecheckt wird. Das gab dann, jemand hat mir dann diesen Bericht zugeschickt, das war dann ein paar Monate später, dass eben Facebook, dass eben Türsteher in England irgendwo das schon machen. Da gab es schon mehrere Berichte, dass Leute sich da im Endeffekt beklagt haben, dass die Türsteher sagen, ja, zeig mal dein Facebook-Profil, bevor wir dich reinlassen in diesen Club. Und dann ist es sozusagen so ein bisschen soweit schon dann auch gekommen. Das Foto ist hier mit drin, weil ich denke, dass da tut sich auch viel, aber ich denke, natürlich wird Facebook keine so eine Plastikkarte rausbringen, denen wird es gar nichts bringen und die Leute fänden es wahrscheinlich dann wirklich scary. Aber dass es in so eine Richtung geht, macht natürlich total Sinn, dass Facebook halt eigene Kreditkarten rausbringt und ach, wer braucht dann noch die Plastikkarten, aber überhaupt Facebook Geld und so. Ich denke, das ist schon lange im Kommen und ich denke, da wird auch noch einiges passieren von Facebooks Seite aus. So, ich glaube, das waren jetzt so alle meine super Highlights-Projekte, die ich euch zeigen wollte. Und ja. So.